Hast du schon mal so einen richtigen Segeltörn gemacht? Also so
Nee,
wirklich
gar nicht.
so auf hoher See mit Wellengang und 4 Wochen
Nee, gar
Segel
nicht. Das,
einholen,
nein, 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 nein. Also,
unter Deck kochen.
Segel haben in meinem Leben maximal auf Surfbrettern eine Rolle gespielt oder mal auf dem Gardasee habe ich so einen Katamarankurs gemacht, so einen ganz kleinen, mit so einem Mini-Katamaran.
Oh, das
Aber
ist bestimmt auch schön. Das ist schnell, oder?
das war schon schnell und da liegst du irgendwie so geschmeidig drauf und sowas, das macht schon Spaß. Aber nee, so Segeln habe ich auch ehrlich gesagt gar keine so richtige Lust drauf. Aber nee, habe ich noch nie gemacht. Du?
Ich auch nicht, aber ich stelle es mir irgendwie romantisch vor. Also es ist diese romantische Vorstellung in meinem Kopf, dass du irgendwie alles auf einem Boot, auf einem kleinen Flecken machst, dass du quasi durch die Kraft der Natur an schöne Orte kommst und einfach auf diesem Ort bleibst, also, ne, also auf diesem Boot bleibst und alles hast, was du brauchst und auch gegen die Naturgewalten strotzt quasi so und dann sitzt du unten in der Kajüte und irgendwer kümmert sich oben, während es stürmt, um die Segel, halt du nicht und es ist gemütlich, du trinkst einen Tee und es ist irgendwie, also ich glaube, es hat nichts mit der Realität zu tun.
Glaube ich auch.
Ich folge einer Dame, bei der ich angefangen habe zu folgen, als sie, ich glaube, einmal als erste amerikanische Frau die Welt umsegelt hat.
Oha, ja.
Auch auf so einem, also das ist dann, ich glaube, es ist kein richtiges Katamaran oder kein richtiger Katamaran, aber der hat quasi zwei so Kufen rechts und links oder so dickere Dinger und dann in der Mitte, so, es liegt so ein bisschen höher und dann so ein großes Segel und dann hast du halt einen kleinen Innenraum, wo sie sich dann teilweise auch viel aufgehalten hat, wenn es dann draußen rau war. Du kannst das Boot auch von innen so ein Stück weit steuern. Es gibt einen Autopiloten, also du kannst dann auch mal eine Stunde schlafen oder sowas. Der weckt dich dann, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Aber das dauert halt erstens ewig und du musst ja durch Gegenden durch, die auch richtig, richtig krass sind, ne? Also die ist dann so unterhalb des Nordpols entlang. Da gibt es wohl irgendeine Route, die sich sehr schnell vorwärts bringt zwischen total krassen Winden und zu wenig Wind. Also irgendwie gibt es da so eine Traumroute so. Aber das war schon, da bin ich lange gefolgt, also der folge ich immer noch, aber da habe ich quasi mehr oder weniger täglich gefolgt, wie die das da so macht und das war schon krass und dann immer alleine und so, ne?
Ja, fühle ich wirklich gar nicht. Also ich finde, das ist auch so irgendwie wechselt da auch gar nicht die Landschaft so groß und du bist dann halt so eingepfercht und ich bin ja mehr, also ich finde, Wandern ist ja quasi das Gegenteil.
Ja.
Also du bist auch in der Natur, aber ansonsten ist es komplett das Gegenteil, weil du hast irgendwie große Weiten und da wechselt dann ständig die Szenerie irgendwie und du
Ja.
bewegst dich viel
Freiheit,
mehr und
ja.
sowas. Genau, das ist irgendwie, nee, das fühle ich dann viel mehr. Aber eine Freundin von mir, mit der ich studiert habe, ist tatsächlich, hat das auch gemacht mit ihrer Familie. Die haben, glaube ich, erst im Wohnmobil irgendwie so ein paar Jahre gelebt und sie hat dann irgendwie, sie hat sich dann zur Hauslehrerin umbilden lassen und dann durfte sie auch ihre Kinder zu Hause unterrichten. Und dann haben die tatsächlich ein Segelschiff gekauft und sind damit dann so durch die Welt gesegelt. Genau.
Krass.
Aber nee, ich fühle das gar nicht. Nee, überhaupt nicht.
Also das mit dem Weltumsegeln fühle ich auch nicht. Also das musst du, glaube ich, auch einfach hart trainieren. Aber so ein Segelturn, halt nicht dann so krass wie der Trip, den wir jetzt gleich auch besprechen werden. Also wo es dann halt wirklich um schlechtes Wetter und schwierige Situationen geht und so.
Aber man könnte ja mit so einem Segelschiff auch in die Sargasso-See, ne? Da könnte man ja auch stranden.
Ja.
Und was findet man da?
Wale?
Nein, Aale.
Ah. So ungefähr dasselbe. Nur mit einem W.
Ja, aber das ist doch also ich finde diese biologische oder zoologische Obskurität von Aalen finde ich ja immer noch großartig, dass
Die
sie
dann
alle
immer
aus
da
der
hinkommen.
Sargasso,
Ja.
ja, die kommen da alle her. Also
Und die kommen
auch
da auch alle
die.
wieder hin, ne? Also die verlassen das
Richtig,
und
genau.
so ungefähr wie die Lachse, die zum Vögeln die Flüsse hinauf. Ne, der Song ging anders.
Sargasso übrigens, nicht Sargasso, Sargasso.
Und ich glaube, zum Paaren oder zum Eierlegen oder was auch immer, gehen die wieder zurück, ne?
Ich finde das völlig crazy, dass jeder Aal, den du auch hier irgendwo in so einem kleinen Bach findest oder sowas, die kommen alle daher. Das finde ich einfach so obskur. Ja.
Ja, es ist wirklich crazy.
Und
Es ist,
du hast
ja.
völlig recht, die kehren dann auch wieder dahin und dann pimpern die da und dann fliegen sie, dann sind sie wieder weg.
Ja.
Also,
Natur ist schon
ich finde,
verrückt, ja.
über Aale könnte man auch mal einen Podcast machen.
Ja. 14-teilig oder 15-teilig fühle ich.
Ja, finde ich total super.
Ein
Ist wirklich.
Aalglatten-Podcast.
Ja.
Elektrizierend, elektrisierend, elektrizilierend, fluoreszierend vielleicht auch.
Ich finde sowieso, die Aal-Wortspiele, ich glaube, das Neo-Magazin hat das auch mal gemacht, ne? Aal-Wortspiele werden auch nie schlecht. Ne?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Trip von Wurstwortspielen, aber das würde uns noch weiter wegführen wegführen, dem, ja. was wir überhaupt, also aber ich meine, wir sind ja jetzt schon so weit weg von dem, was wir eigentlich machen wollten. Das ist
der Host des Podcasts könnte dann Aalman Abdallah sein.
Oh Gott. Leck mich am Aal, ey.
Los geht's.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur nächsten Folge Star Trek Prodigy. Wir befinden uns in der zweiten Staffel und vor uns liegt die 12. Folge, die der zweite Teil ist von einer Folge, die wir in der letzten Woche besprochen haben. Die hieß Last Flight of the Protostar Part 1. Konsequenterweise heißt das, was wir heute besprechen, Last Flight of the Protostar Part 2, übersetzt letzter Flug der Protostar Teil 2. Auf dem Panel heute
Andreas Dom
und Sebastian Sonntag. Wir haben ja mal so ein Angebot bekommen, erinnerst du dich daran?
So ich habe viele Angebote in meinem Leben bekommen, aber welches meinst du genau?
Dass das dein Leben verändern könnte.
Ah, wir haben so für so einen Schiffspodcast oder sowas, ne? Also für Segeltörn. So einen Podcast auf dem Schiff.
Star Trek Segeltörn, ja.
Star Trek
Segeltörn. Das ist eins der besten Angebote, die wir jemals bekommen haben. Ich weiß gar nicht.
Das klingt schon. Ja, das klingt schon grundsätzlich. Also ich würde es auf dem Schiff fühlen, wenn man dann immer regelmäßig irgendwie an coole Orte fährt und da dann bei diesen Orten aber ist und nicht auf dem Schiff. So.
Ja, ich verstehe, aber man ist ja zwangsläufig irgendwann auf dem Schiff, weil man muss zu diesen Orten ja hinkommen.
Ja, das finde ich okay. Also so ein Schiff zu benutzen, um von A nach B zu kommen, das finde ich überhaupt kein Problem.
Okay.
Ich finde nur so auf dem Schiff schlafen oder sowas, weiß ich nicht. Nee.
Das ist bestimmt. Also das stelle ich mir als einziges. Also das stelle ich mir tatsächlich gemütlich vor. Ich hätte ein bisschen Respekt davor, dass ich mit dem Seegang so gar nicht zurechtkomme.
Das kann sein, ne? Das kann sein, dass du dann irgendwie 5 Tage über das Reling hängst. Aber
ist ja auch nicht so schön, ne?
Nee, ist nicht so schön.
Oder stimmt. Man sich mit diesen Reisetabletten vollhaut, die ja wirklich, also das, die hauen einen ja komplett weg. Also,
die machen dich müde, ne? Dann schläfst du einfach die ganze Zeit.
Ja, ich habe so das Gefühl, da kannst du auch irgendwie so einen psychedelischen Trip mit begehen.
Also machen sich tüdelig.
Ein bisschen tüdelig, ja.
Ein bisschen tüdelig. Ja. Ja. Schön.
Angenehm weiches Gefühl ist das dann.
Sebastian, wir besprechen die 31. Folge Prodigy und die 930. Folge Star Trek allgemein. Und weil ich das hier so sage, das gibt unseren Hörern schon ein Gefühl von, hä? Warum sagst du das denn jetzt schon? Warum machen die denn hier nicht? Warum sprechen die nicht über das? So stelle ich mir alle unsere Hörer vor.
Ja, genau. So reden. Sorry, Mann. Ihr könnt jetzt abschalten. Ja, ja. Deabonniert diesen Podcast. Das ist eine Frechheit.
Ja, genau. Wir hören auch nicht mehr auf euch, denn wir machen jetzt kein Feedback, haben wir
beschlossen. Genau. Hörerbindung, scheiß drauf. Wer braucht denn sowas?
Ja? Genau.
Wer braucht das denn?
Im Adventskalender könnten wir euch vielleicht ein bisschen brauchen, also auch zur Beteiligung und so. Das wäre ganz schön.
Sonst
aber jetzt,
auch
also
sehr,
wer braucht
sehr
euch schon?
Einsam. Ja. Wir machen das anders. Wir machen einiges anders. Aber ihr kennt das schon aus der letzten oder aus den letzten Prodigy-Besprechungen. Da haben wir es auch so ein bisschen so gemacht, dass wir hintereinander weg so die ein oder andere Folge besprochen haben und die dann euch quasi dann Woche für Woche ausgeliefert haben, was für euch den Vorteil hat, dass selbst wenn bei uns irgendwas dazwischen kommt, ihr Content bekommt. Und
zum Beispiel, wenn wir auf einem Segeltrip in die Sargasso-See sind.
So, zum Beispiel. Und was für uns den Vorteil hat, dass man es ein bisschen vorplanen kann, aber wir werden die Feedbacks dann quasi nachholen und immer zwischendurch wieder einbauen. Und das ist also alles nicht vergeblich, was ihr schreibt, mal abgesehen davon, dass wir es ja sowieso lesen.
Richtig, genau. So, und jetzt würde ich dir schon was über das Team hinter der Folge erzählen, wenn du möchtest.
Ja.
Ist dir das zu holprig jetzt?
Nee, ach du, wir haben ja schon Cold Open von 20 Minuten gemacht. Ich finde, dann kann man halt auch mal.
Unser Management hat gesagt, wir sollen schnell zum Punkt kommen. Eigentlich innerhalb von 20 Sekunden in den Inhalt.
Wirklich?
Ja.
Das ist gleich.
Marktforschung hat das ergeben.
Ja, tatsächlich.
Ja.
24 bedröhnte Mäuse hat man befragt, oder was?
Richtig. Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen, die ist nicht mehr so lang. Wir müssen in 30 Sekunden müssen wir eigentlich im Inhalt sein.
Mhm.
Und nach 2 Minuten müssen wir eigentlich fertig sein.
Also wir sind eigentlich nicht fürs Podcasten gemacht, würde ich sagen.
Nee. Ja. Die Menschheit ist nicht fürs Podcasten gemacht.
Ja, also auch wir sind in diesem Business völlig falsch.
Ja, wir sind sowieso falsch in diesem Business. Aber egal.
Vor allen Dingen, weil es kein Business, ach, egal.
Richtig, genau. Ich erzähle dir jetzt so über das Team in der Folge, da kannst du dich gar nicht gegen wehren.
Kann ich schon. Ich könnte hier leiser drehen zum Beispiel.
Ja, stimmt. Aber mach's ja nicht.
Nee, mach ich nicht. Ich freue mich auch darüber, was zu hören. Vielleicht über das Team hinter der Folge. Hau mal raus.
Die Autoren dieser Folge sind Alex Hansen und Aaron J. Waltke. Alex Hansen stand schon auf der Plakette der Protostar in der letzten Folge als Teil der Engineering Group. Also Alex Hansen ist eigentlich eine Star Trek-Gestalt.
Ach was.
Naja, er hat es selber offensichtlich da reingeschrieben. Das ist der Autor. Hier mit seiner ersten Folge Star Trek überhaupt, wird aber noch eine Folge schreiben, nämlich den zweiten Teil von Ascension. Das ist auch eine Doppelfolge. Es werden einige Doppelfolgen offensichtlich noch passieren,
ja,
in dieser zweiten Teil der zweiten Staffel. Ja.
Ich habe ja noch nicht die Folgentitel angeguckt übrigens. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht.
Okay, Entschuldigung, dass ich dir jetzt einen verraten habe.
Ja.
Ascension. Ansonsten saß Alex Hansen noch im Writers Room von Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ich bin da gestern schon drüber gestolpert, aber das heißt wirklich, also das ist dieses Reboot, ne? Das heißt wirklich Ninja Turtles und nicht Hero Turtles, ne? Weil das, was ich in meiner Kindheit geguckt haben könnte, wenn ich alt genug wäre, waren die Hero Turtles.
Ja, hey, jetzt kommen die Hero Turtles, genau.
Und Frank Zander.
Ja, aber die
Tod oder Tour?
Die Autorin der Folge von letzter Woche hat ja die Neuauflage von Teenage Mutant Ninja Turtles allgemein gemacht.
Ja.
Und Alex Hansen hat Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles gemacht. Und da ich ja im Walking Dead Franchise auch unterwegs bin, weiß ich, Tales of heißt, wir haben nicht die Protagonisten, die wir normalerweise kennen, aber es spielt in der Welt.
Ach so, alles klar, ich verstehe.
So.
Gut. 83. Tour.
Ja. Tour. Und Frank Zander macht ja auch immer das schöne Gänseessen für die Obdachlosen in Berlin. Das finde ich immer ganz, ganz toll.
Absolut, ja.
Alex Hansen ist übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit Annika Hansen.
Schade, das wäre ja, wär ja rund geworden.
Das wäre gut gewesen.
Ja.
So, Aaron J. Waltke, sein Co-Autor dieser Folge. Das ist schon seine 9. Arbeit für Prodigy, 5 in Staffel 1, in dieser Staffel schon The Devourer of All Things und die 2. Folge, nämlich Into the Breach. Seit Trollhunters fürs TV aktiv, vorher auf YouTube. Ich habe dir da schon ein paar Sachen drüber erzählt, das weiß wahrscheinlich auch noch. Der war Headwriter bei einer Serie,
ja,
nämlich einem Rip-Off aus dem Lego-Movie über einen Katzeneinhorn-Hybridwesen. Weißt du noch, wie die hieß?
Nee, aber ich erinnere mich daran, dass du mir das schon mal erzählt hast.
Unikitty.
Ah ja, richtig.
Da darf man eigentlich nicht vergessen. Katzeneinhorn und Hybridwesen halt.
Ja, warum eigentlich nicht? Hat bestimmt auch einen schönen Song. Also einen schönen Titelsong, ne?
Mit Sicherheit.
Ja. Ich bin kurz davor, den Knopf zu drücken, aber ich lasse es jetzt mal. Ne?
Bitte, an dieser Stelle noch nicht. Das kommt später noch, bestimmt. Aaron J. Waltke hat auch einen Very Short Track geschrieben, Holograms All the Way Down.
Ja.
Den kannst du dir irgendwann mal angucken. Ist, glaube ich, der beste Very Short Track.
Na, ja, wir haben ja kurz drüber gesprochen in der vorletzten Folge, ob wir nicht aus Komplettierungswahn vielleicht dann doch irgendwann mal, vielleicht ja in einem Adventskalender oder so, mal kurz über die Short Tracks.
Dann wird der ganze Adventskalender, der wird richtig Star Trek Folgenbesprechung, wenn wir die Short Tracks alle, die Very Short Tracks alle besprechen und die Star Trek Scouts. Dann ist ja schon, dann ist ja schon 24.
Dann ist voll, ja.
Und den großen Senftest nicht vergessen.
Der große Senftest, ja. Aber ohne Schmatzen.
Ohne Schmatzen.
Ja.
Aber mit Senf.
Genau. So. Und einer Wurst, die nicht mehr so heißen darf.
Ach stimmt, wir dürfen. Jetzt wollte ich da schon irgendwelche veganen Würste bestellen.
Oh, er hat gesagt. Ich glaube, Ursula von der Leyen klingelt gleich bei dir, mein Freund.
Und Markus Söder schreit mich an. Macht er offensichtlich gerne, wie man sieht, wenn man die Fenster des Kanzleramts filmt.
Oder, oh Gott. Oder hier Merz hatte auch dieses Zitat, was jetzt gerade hier wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, ist auch schlecht in Verbindung mit Wurst, ne? Er sagte irgendwie eine Wurst, was hat er gesagt? Eine Wurst ist aus Fleisch und nicht aus Merzwurst.
Komm, es ist auch wirklich egal, was die da über dieses Nicht-Thema
eine sprechen. Wurst ist eine Wurst, Wurst ist nicht vegan.
Schön. Mir ist das so scheißegal, dann nennt das doch, dann nennt's doch, keine Ahnung, Eierstich, das gibt's auch schon.
Ja.
Was ist denn, keine Ahnung, nennt's doch
Erbsen, Hubbeli-Dubbeli. Proteinpaste,
Pastete. Ja, ich will ab jetzt Hubbeli-Dubbeli essen. Das ist mir doch völlig egal, wie das Ding heißt, mein Gott. Ist Hauptsache, ich muss euer Schweinezeugs da nicht essen.
Wusstest du, dass in Leberkäse per Gesetz weder Käse noch Leber drin ist?
Ja.
Also per bayerischem Gesetz.
Es ist mir alles egal. Ist mir wirklich egal. Regie dieser Folge. Sungshin. So.
Ja. Hast du mal über das Alter. Wort Fruchtfleisch nachgedacht?
Egal.
Ja. Ich höre es auch.
Scheuermilch. So. Ja. Und noch mit unserem ehemaligen Verkehrsminister zu tun. Anyway. So. Regie Sungshin.
Ja.
Alter Bekannter an Bord von Prodigy. Mit dieser Folge hat er bereits seine 9. Regiearbeit gemacht nach Highlights wie Time Amok, Let's Sleeping Borg Lie, Mindwalk. Erinnere ich mich gern dran zurück. Erste Staffel war schön.
War schön, ja.
Ja, genau. Und Sungshin macht sehr, sehr viele animierte Serien. Also grundsätzlich, IMDb von Sungshin ist sehr, sehr voll mit allen möglichen animierten Serien, von denen ich nicht eine gesehen habe. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon in die Folge hineinstarten.
Ich bin sowas von dafür und auch dabei.
So, an Bord der Voyager A sind wir, da fangen wir an.
Ja.
Da herrscht Betriebsamkeit nach dem Angriff der Loom, die hatten wir schon fast vergessen, ne? Diese interdimensionalen Tentakelwesen, die offenbar sehr schlechte Laune haben und noch schlechtere Manieren.
Und die auch physisch sind, also ich war mir gar nicht so sicher, ob die, also ne, weil die ja auch so durch Raum und Zeit gleiten können, also ob die aus Materie sind, aber die tragen da so ein Stück noch weg, also offensichtlich sind die, kann man die anfassen.
Genau, Seth und Grom, die haben da so einen abgetrennten Fangarm.
Ja.
Commander Tysis forstet auf der Brücke alles durch, was Starfleet über Wesley Crusher weiß. Spoiler, wenig.
Ja.
Aber dafür ist alles sehr, sehr rätselhaft, was mit Wesley Crusher da aufgezeichnet ist.
Was seltsam ist, weil es gibt ja 7 Staffeln Wesley Crusher TV, die man sich angucken könnte.
Richtig, aber dann ist er ja irgendwann weg.
Ja, stimmt. Danach wird's ein bisschen unübersichtlich, aber quasi seine Coming-of-Age-Zeit, die ist sehr gut dokumentiert.
Richtig, aber danach haben wir, also dann ist Journey's End, ne?
Ja.
Netterweise heißt die Folge auch so.
Ja.
Und dann ist Wesley Crushers Journey, fängt dann erstmal richtig an, aber darüber ist halt wenig bekannt.
Ja.
Janeway protokolliert das Sternzeitprotokoll 61898.2. Das ist wieder ordentlich weiter. Naja.
Okay.
Im Krankenstationstakt massiert der Doktor Admiral Janeways lädiertes Schultergelenk.
Mhm.
Ich weiß nicht, warum ich mir diesen Satz hier so schwierig aufgeschrieben
habe. Der steht da, ja. Das ist ein Stichwort. Das ist
Im Krankenstationstakt massiert der Doktor Admiral Janeways lädiertes Schultergelenk.
Ja.
So.
Entschuldigung.
Nach diesem Kampf, den Janeway da hinter sich hat, macht das offensichtlich mehr Knackgeräusche als meins. Ich werde ja auch öfter mal massiert und es knackt nicht so heftig wie bei Janeway.
Ja, ist krass.
Aber sie ist noch ein bisschen älter als
ich. Ja, ich habe mir auch kurz ein bisschen Sorgen gemacht, ja. Aber, ja.
Dann stürmen Tysis und Counselor Noom rein und sagen, ja, keine Spur der Protostar, kein Funksignal, kein Lebenszeichen, Chakotay und die Kadetten bleiben verschwunden. So. Janeway gibt aber zu, dass sie zunehmend an ihrer Entscheidung zweifelt, den Jugendlichen auf Wesley Crushers Wort hin diese Mission zu überlassen.
Ha.
Also die Vorstellung einer kosmisch freischaffenden Zeitreiseversion des einstigen Boy-Wonders vertraut zu haben.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja schon irgendwie, also das ist ja mehr als auf eine Karte setzen, das ist ja auf eine unbekannte Karte setzen, so mehr oder weniger. Ja. Ne? Und dann auch noch halt junge Kadetten aufs Spiel setzen, dass, also nicht, dass man jetzt irgendwie Leben durch Alter klassifizieren sollte oder wie auch immer. Aber es macht's ja nochmal irgendwie anders, wenn du da halt irgendwie da so junge Recken irgendwo hinschickst und sagst so, hey, alles klar, ihr habt jetzt das mit der Rettung des Universums Das wäre jetzt eure Aufgabe. Tschüss.
Genau. Und derjenige, der euch dabei hilft, ist dieser komische Kerl, von dem wir nicht genau wissen, was er jetzt eigentlich seit 10 Jahren hier tut.
Genau. Und der ein bisschen durchgeknallt, also ein bisschen mehr, also der eindeutig durchgeknallt ist.
Ja. Viel Spaß. So, tschö. Ja. Nun zieht dann Janeway beiseite, weil er hat jetzt auch ein paar Informationen versucht zu sammeln und vor allen Dingen hat er bei Starfleet Medical so ein paar Schalter gedreht, um Dr. Beverly Crusher aufzutreiben.
Ach.
Scheint eine seltene Leistung zu sein, denn offenbar ist sie schwierig zu finden.
Das haben wir ja auch bei Picard gelernt, dass sie so ein bisschen
richtig,
schwierig
genau.
ist, ne?
Genau, also das Originalzitat ist hier, she's surprisingly hard to track down these days. Das war Picard Staffel 3 in 17 Seconds. Da ist enthüllt worden, dass Crusher die Sternflotte verlassen hat, nachdem sie erfahren hatte, dass sie mit Jack schwanger war. So.
Jo.
Weil sie gedacht hat, naja, mit Jack schwanger, das heißt am besten nicht so nah bei Picard, weil Picard heißt Gefahr. So.
Ja, ist auch ein komischer Move, ja. Obwohl sie ja dann schon offensichtlich davon ausgegangen ist, dass Picard der Vater ist.
Ja, genau. Aber grundsätzlich wollte sie tatsächlich ja Jack schützen. Ne? Und
ja.
Der hat deswegen die Sternflotte verlassen.
Ja.
Janeway fragt dann erstmal nach Picard. Wichtig, ne?
Ja.
Und Beverly sagt, naja, hier, der macht irgendwie romulanische Evakuierung und sowas. Ne? Also das ist auch auf jeden Fall eine Aufgabe, die man nicht einfach auf später verschieben kann. Auch hier, ne? Das wurde uns ja in Picard erzählt, sowohl im, also beziehungsweise der Grund für die Evakuierung, der wurde uns ja schon in Star Trek von 2009, ja. Ne, genau, erzählt.
Ja, genau. Mhm.
Und dann wurde in dem Short Trek Children of Mars noch erzählt, wie das Ganze ein bisschen verschärft wurde und im Endeffekt dann zusammengebrochen ist. Aber im Endeffekt in dem Roman, den es für Star Trek Picard Staffel 1 gab, den hatte ich ja gelesen. Da wird nochmal erzählt, wie diese romulanische Evakuierung im Endeffekt läuft. Mhm.
Und das ist alles das, was quasi uns, also was so in Staffel 1 noch so im Hintergrund schwebt, aber eigentlich schon vorbei ist, ne?
Genau, es halt nach. Wir sehen so ein paar Bilder aus dieser Zeit, auch wie er dann im Endeffekt sein Mandat quasi niederlegt, weil er nicht damit leben kann, wie die Föderation sich entwickelt hat oder sowas. Aber im Endeffekt sollte er die romulanische Evakuierung koordinieren.
Ja,
so,
mit Ruffy an seiner Seite.
Genau. Und das war so der Übergang in die Ära der gebrochenen Admiräle mit moralischem Restguthaben, könnte man sagen.
Ja.
Aber erstmal, Beverly Crusher, was sagst du? Die wird gesprochen von Gates McFadden. Ne?
Das habe ich gehört, ja.
Ja, das hört man erstmal.
Ne? Das hört man. Es ist mal wieder so, dass ich finde, dass sie schwer zu erkennen ist. Also die Stimme ist deutlich eindeutiger als die Optik.
Mhm.
Aber ich freue mich natürlich immer, wenn also ich habe tatsächlich so gedacht, so Alter, die holt er doch jetzt einfach nur raus, damit er sie rausholt irgendwie. Ne? Also es war eigentlich, das war völlig unnötig, das Gespräch und dass sie jetzt da war, aber ich habe mich trotzdem gefreut.
Ja, also das glaube ich sehe ich anders. Also erstmal möchte ich deinen Eindruck sogar noch verstärken. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendeine Ähnlichkeit zu Beverly Crusher zu sehen und ich habe wirklich gar keine gefunden. Also ich finde das...
Die Haare also vielleicht.
Nee, die Haare waren ja eben noch kürzer, viel, viel kürzer, als sie jemals getragen hat,
ja,
auch im PK.
Ja.
Also ich habe da gar nicht Beverly Crusher drin gesehen, aber ich habe sie gehört, genau. Wenn man die Augen zugemacht hat, dann war es einfacher.
Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall.
Janeway sagt dann erstmal, been a while since the Shinson Incident, ne? Also ein kurzer Vermerk auch nochmal auf Star Trek Nemesis, weil Janeway da ja die Enterprise E nach Romulus geschickt hatte.
Mhm.
Eine direkte Begegnung mit Crusher gab es eigentlich nicht während Nemesis, aber okay. So, offensichtlich wusste Janeway, dass Crusher da an Bord war.
Ja.
Ja, und dann wechselt Janeway das Thema, nämlich die Begegnung mit Beverly Crushers Sohn. Janeway erzählt, dass Wesley ihr Leben gerettet habe, aber dabei wirkte, als sei er nur halb hier und halb im irgendwo in der Zeit. Ist nett ausgedrückt für, der war völlig durchgeknallt. So. Und dann habe er ihre Kadetten zu einer Mission überredet, von der bislang niemand zurückgekehrt ist. Beverly sagt, naja, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich habe Wesley lange nicht mehr gesehen. Wäre schön eigentlich, wenn er noch mal ein bisschen Zeit für mich hätte, ehrlicherweise. So.
Ja. Und vor allen Dingen für jemanden, der mit der Zeit so irgendwie unterwegs ist. Das war ja so ein kleiner Seitenhieb so von wegen. Also wenn jemand Zeit haben müsste, dann doch jemand, der in der Zeit reist, oder?
Ja, genau. Aber das Schöne ist, Beverly vertraut immer noch irgendwie der Güte, die Wesley immer ausgestrahlt hat, ne? Also meinte dann auch, ja, der wird nur Gutes im Sinn haben, der hat ein gutes Herz und so. Und Janeway sagt, ja, also finde ich, so viel Vertrauen hätte ich auch gern, aber ich bin halt nicht seine Mutter.
Ja.
Oder ich bin noch nicht mal eine Mutter, sagt sie. Und das, sie selbst habe nur ihr Schiff und ihre Besatzung und zunehmend die Sorge, sie vielleicht ins Ungewisse geschickt zu haben. Und Beverly sagt, naja, ehrlicherweise, wenn du so redest, wie du gerade redest, dann handelst du längst schon wie eine Mutter. Man kann seine Kinder nicht lenken, sondern nur da sein, wenn sie heimkehren. Das fand ich irgendwie schön, weil ich finde, dass hier schon in diesen weniger als 5 Minuten ziemlich viel emotionale Tiefe gezeigt worden ist.
Da hast du schon recht. Da hast du schon recht. Und es ist ja so ein bisschen auch der Beruhigungspunkt für Janeway. Und es ist auch ein schönes Gespräch zwischen den beiden, keine Frage. Aber es ist für die Story nice to have.
Ja, ja, auf jeden Fall. Klar, hätte man auch ohne erzählen können.
Ja.
Ja. Aber es zahlt so ein bisschen darauf ein, dass sich Prodigy hier ganz klar in eine Serie entwickelt hat, die mit Heritage-Charakteren irgendwie uns alte Star Trek-Fans irgendwie bei der Stange halten wollen.
Nein, das, ne, verstehe mich nicht falsch, es ist auch irgendwie alles fein, also da habt ihr überhaupt kein Problem. Ich habe nur kurz gedacht, ach, jetzt holen sie dann nochmal irgendwen aus der Kiste, damit, ja. Aber es ist, ich finde, es war gut eingebettet, es hat Sinn ergeben, es hat Janeway weitergebracht, es war eine schöne Situation zwischen den beiden, also insofern alles gut.
So. Auf Isida verwandelt die Crew die Protostar gerade in ein provisorisches Segelschiff. Chakotay treibt Dahl zur Eile an, der sich prompt beschwert, dass aus dem einst entspannten Strandoffizier nun so ein befehlshabender Perfektionist geworden ist. Innerhalb von einem Tag.
Ja.
Gwyn versucht dann beide mal daran zu erinnern, dass jeder seinen Teil beitragen muss, wenn dieses Schiff wirklich wieder in Bewegung kommen soll.
Mhm.
Fand ich auch schön, dass Gwyn eigentlich so immer so diese Instanz ist, die im Prinzip alles ausgleichen kann, jederzeit.
Ja. Ach, Gwyn ist toll. Ich bin ja ein großer. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein großer Gwyn-Fan bin? Ja,
absolut, aber du kannst es jederzeit.
Ich bin ein großer Gwyn-Fan. Habe ich schon mal erzählt, dass ich die Stimme von Gwyn ganz, ganz großartig finde?
Ja, vielleicht solltest du dann wirklich auch mal diese Fallout-Serie gucken.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber es ist halt gruselig.
Ja, und es ist auch, also ich mochte es auch nicht so gerne, aber vielleicht ist es was für dich.
Wegen der Stimme.
Ja, weil die Hauptdarstellerin halt die Quinn-Stimme ist.
Ja, ich weiß, aber meinst du, das trägt alleine?
Die Hauptdarstellerin ist schon ziemlich gut. Ja. Das ist schon das Beste auch an dieser Fallout-Serie, das muss ich schon mal sagen.
Okay,
Jenkins Pock murrt, dass das alles so sinnlos ist, solange kein Treibstoff vorhanden ist. Woraufhin Hologramm-Janeway sachlich entgegnet, naja, schwierig ist nicht unmöglich. Dann ruft sie die Crew zusammen, um den Plan vor dem Starten letztes Mal zu prüfen. Chakotay erklärt dann die Lage kurz und präzise. Also, der Warpkern ist vermutlich offline. Vermutlich finde ich auch sehr, sehr schön.
Ja, ich dachte eigentlich, dass er rausgeschossen wurde, aber na gut.
Hatte ich auch so verstanden, ja. Aber vielleicht war es dann nur der Protocore, den er rausgeschmissen haben. Sie haben auf jeden Fall keinen Treibstoff. Ich glaube, er hatte gesagt, wir haben den Protocore rausgeschossen und die Gondeln entlüftet. Damit wäre der Warpkern tatsächlich noch da.
Okay, ja.
Treibstoff haben sie nicht, trotzdem gibt es da einen Plan, weil Adricu ja einen Plan entworfen hatte.
Mhm.
Die Technik ist simpel und gefährlich. Für den Warp-Antrieb brauchen sie nämlich Materie und Antimaterie. Zusammen ergibt das eine extrem explosive Reaktion. Dazu jetzt gleich mehr, möchte ich dir sagen.
Okay.
Adric hat auf jeden Fall bereits komprimierte Antimaterie aus dem Blitzen des Planeten gewonnen. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Und es fehlt deswegen noch Deuteriumgas. Was wir übrigens herausfinden, weil Jenkins diesen wunderbaren Satz sagt, what's the matter?
Ja. Hat ja gedacht, so Leute, echt? Da kann ich auch Wurstwitze machen, ja?
Sehr, sehr schön. Also,
oder
das ist hier ja eine sehr schöne Erklärung für den Warp-Antrieb in Kurzfassung. Und ich finde, es ist auch eine gute Gelegenheit, das nochmal kurz in die längere Fassung durchzugehen, weil ich habe ja meinen Metin Tolan gelesen. Ne?
Ja.
Dieser ehemals Bochumer, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade lehrt, dieser ehemals Bochumer Professor, der den Warp-Antrieb verstanden hat und ihn deswegen mal kurz quasi beschrieben hat, wie er funktionieren könnte.
Mhm.
Ich habe es mal zusammengefasst. Das alles beginnt ja mit einer simplen Idee. Wenn man im All schnell sein will, braucht man Energie.
So.
Also viel Energie.
Mhm.
Und in Star Trek kommt sie aus einer kontrollierten Explosion im Herzen des Schiffs, nämlich dem Warpkern. Der funktioniert ein bisschen wie ein Reaktor, nur halt ohne Radioaktivität, mit sehr viel mehr Stil. Der Treibstoff heißt nämlich auch nicht ist nicht normaler Wasserstoff oder so, der heißt Deuterium. So. Deuterium ist kein Fantasiewort, das gibt's wirklich, das ist realer, schwerer Wasserstoff. Kommt im normalen Wasser vor, enthält ein Proton und ein Neutron und ist einer der Brennstoffe, mit denen man auch in echten Fusionsreaktoren arbeitet. Also in genauso Reaktoren, die gerade auf der Erde auch getestet werden, um Energie wie in der Sonne zu erzeugen.
Mhm.
Also Deuterium gibt es. Dazu kommt dann das Gegenstück, nämlich Antideuterium. Das wäre Antimaterie, also Teilchen mit umgekehrter Ladung. Also wenn Materie und Antimaterie dann aufeinander treffen, vernichten sie sich gegenseitig und setzen dabei aber pure Energie frei. Und deswegen könnte schon ein Gramm davon ein Raumschiff antreiben oder eine ganze Stadt weg, also versorgen oder wegradieren.
Wahlweise.
Das Problem ist dann Dual Use, ne? Wenn wir im Prinzip ein Fusionskraftwerk haben, hätten wir auch eine Fusionsbombe. Ja. Will ich nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. So.
Ja.
So, diese Reaktion Materie-Antimaterie muss gezähmt werden. So. Im Star Trek-Universum gibt es dafür Dilithium-Kristalle. So. Die sorgen angeblich dafür, dass Materie und Antimaterie sich nur da begegnen, wo es kontrolliert ablaufen soll, also im Warp-Kern.
Mhm.
In Wirklichkeit gibt es das nicht, so ein Material. Das ist reine Science-Fiction-Poesie und Physiker, wie eben Metin Trolan sagen, dann dazu trocken. Das wäre schön, aber leider nein. So.
Schade.
So. Das Ergebnis dieser kontrollierten Vernichtung ist auf jeden Fall Warp-Plasma. Und dieses Plasma fließt dann in die Gondeln, wo dann riesige Magnetfelder entstehen. Und diese Magnetfelder sind dazu da, die Raumzeit zu krümmen. Und wie wir ja wissen, das ist das Prinzip des Warp-Felds quasi. Das Schiff selbst bewegt sich gar nicht schneller als Licht. Stattdessen wird der Raum vor ihm gestaucht und hinter ihm gedehnt.
Ja.
Und so fliegt man nicht durch das Universum, sondern schiebt sich quasi da so durch.
Also man schiebt das Universum quasi an sich vorbei.
Richtig, genau. Ja. Und erstaunlicherweise widerspricht das keiner bekannten Physik.
Ja.
Das ist tatsächlich möglich. Der mexikanische Physiker Alcubierre hat das in 1994, glaube ich, nochmal aufgeschrieben. Deswegen nennt man das Ganze auch Alcubierre-Drive. Der beschreibt genau dieses Prinzip. Eine Blase verzerrter Raumzeit, die sich beliebig schnell bewegen kann, ohne die Lichtgeschwindigkeit zu brechen. Also die bewegt sich schon, aber ist halt eigentlich relativ langsam. So, ne? Im Endeffekt schiebt man tatsächlich das Universum an sich vorbei.
Mhm.
Das Problem an dieser ganzen Technik ist, man bräuchte dafür halt Energie in planetarer Größenordnung. So, und die haben wir halt nicht.
Mhm. Wissen Sie das in Frankreich mit dem Fusionsreaktor?
Ja, du kannst halt einen Fusionsreaktor machen, aber damit kannst du halt nicht die Raumzeit krümmen. Ja. So, dafür reicht's nicht.
Okay. Mhm. Ist ja irgendwie auch ein bisschen beruhigend.
Ja. Also der Warp-Antrieb ist tatsächlich keine Magie. Das ist eine Vision. Mit ein paar Fußnoten vielleicht, aber das ist eine Vision. Und Deuterium gibt es wirklich, Antimaterie auch. Dilithium gibt es halt nicht. Das ist so ein Problem.
Ja,
ne?
Ja.
Bis wir das finden, bleibt Warp halt das, was Star Trek immer war, nämlich ein optimistisches Gedankenexperiment. Aber wenn Physik weiterarbeitet, vielleicht irgendwann.
So. Es wäre verrückt. Ja. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, was alles möglich ist.
Physikalisch zumindest scheint es möglich zu sein. So, Hologramm Janeway meldet jetzt ein riesiges Wirbelfeld mit Deuterium im Auge eines Sturms. Jenseits des dichten Dampfmeers von Isida. Lösung, die Protostar muss segeln, die müssen das Schiff in den Strudel steuern, dann die Ram-Scoops einsetzen und das Gas einsammeln. Und solange Vortrieb bleibt, bleibt auch der Auftrieb. Janeway kann sie dafür navigieren. Dann Ankunft, Sammeln, Warp-Zündung und das ist dann direkt der Schuss in die Sterne.
Klingt super easy.
Klingt super easy, aber ich möchte noch mal kurz mit dir über diese Topografie dieses Planeten sprechen. Da müssen wir mal rein.
Ja. Also es gibt roten Sand.
Ja, an einer Stelle.
Genau, Ionenstürme und viel ionisches Meer oder wie auch immer es heißt.
Dampfmeer. Also ich habe mir mal ein bisschen eingelesen, ja?
Ja, wo rein?
Nee, ich muss tatsächlich nicht aus unserem Sonnensystem raus, um das alles irgendwie ein bisschen einzusortieren. Also ein Dampfmeer klingt ja erstmal irgendwie nach Poesie oder sowas, ne? Aber wenn man Planetologie ernst nimmt, das heißt irgendwie, wie Planeten geschaffen sein können, beschaffen sein können, sowas gibt es. Man könnte sich das als eine dichte, heiße Gasschicht vorstellen, die aus verdampfenden Stoffen wie halt zum Beispiel Wasser, aber auch Methan oder Ammoniak besteht. Und wenn du einen extrem heißen Planeten hast, etwa ein vulkanisch aktiver Oberfläche oder halt sehr, sehr starken Sterneneinfluss, das heißt einfach näher am Stern, dann könnten solche Dämpfe eine Art ozeanähnliche Decke bilden. Voll. Die zwar flüssig wirkt, obwohl sie gasförmig ist.
Wo man dann theoretisch auch drauf segeln könnte.
Ja, also solche Phänomene gibt es erstmal tatsächlich wirklich, also etwa auf der Venus. Ne? So, die ist halt näher an der Sonne, die Atmosphäre ist so dicht, dass sie sich fast wie eine Flüssigkeit verhält. Ja, wenn man jetzt sagt, das ist ein begehbarer Ozean, im Sinne von darauf kann ich segeln, dann ist es natürlich schon sehr, sehr großzügig interpretiert. Aber es ist zumindest ein Meer aus Dampf.
Ja, okay.
Und dann sprechen wir über diesen Wirbel, ja, diesen riesigen Wirbel, auf den die da zufliegen. So. Das ist noch viel einfacher mit bekannter Physik zu erklären. Mhm. Wenn du so Gasriesen hast wie Jupiter oder Neptun, dann wüten da Stürme teilweise seit Jahrhunderten. Also du hast Stürme, die einfach seit Jahrhunderten immer da sind.
So. Okay.
Das Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Du hast heiße Gase, die steigen auf und kalte sinken ab und durch die Corioliskraft entsteht dann eine rotierende Zirkulation. So. Das ist ganz simple Physik und im Auge eines solchen planetaren Hurricanes herrscht dann wirklich paradoxerweise Ruhe. Genau dort könnte sich also so ein Punkt relative Stabilität bilden, in dem man theoretisch auch irgendwas sammeln könnte. Und also natürlich, so ein Sturm könnte stabile Schichten erzeugen, aber die Temperatur und der Druck in so einem Sturm, das wäre tödlich für jede bekannte Technik, aber okay. Ne? So,
ja,
aber
ja, ja.
Zumindest, dass es das gibt, ist mit der Physik sehr, sehr einfach erklärt. Es gibt es wirklich.
Was ich schon mal cool finde, ja.
Du kannst die auch mit dem mit so einem Hubble-Teleskop oder wie heißt das andere? Das
das neue.
Ja.
Das James Webb.
Lagrange.2, James Webb, genau. Mit dem James Webb kannst du die auch sehen. Also wenn du auf diese Planetenoberflächen siehst, dann siehst du da teilweise riesige Wirbel und die gehen auch einfach nicht weg. Die sind immer da. So.
Verrückt.
So, ganz spannend wird es allerdings beim Deuterium, das angeblich im Zentrum dieses Wirbels schwebt. Deuterium, habe ich eben gesagt, schwerer Wasserstoff, ne? Also ein reales Isotop. Auf einem Planeten mit Wasserstoffatmosphäre wäre es tatsächlich denkbar, dass Deuterium sich durch seine leicht erhöhte Masse, das ist halt schwerer Wasserstoff, minimal anders verteilt. Zum Beispiel in tieferen Schichten oder in chemischen Verbindungen, die sich bevorzugt in bestimmten Temperaturzonen halten. Jetzt so eine Deuterium-Suspension im Sturmauge ist halt extrem unwahrscheinlich, aber naja, es kann lokale Isotopenanreicherungen geben. Das heißt, mit viel gutem Willen haben wir auch Deuterium im Sturmauge. So. In der gesamten Kombination, dass wir nämlich eigentlich Gasriesen nicht so nah an der Sonne finden, irgendwie, glaube ich. Mhm. Also in der Kombination ist das alles wissenschaftlich nicht so richtig haltbar, dramaturgisch, aber natürlich brillant. Und es ist irgendwo aus physikalischen, wirklichen Phänomenen zusammengesetzt. Das finde ich eigentlich ganz nett.
Das ist total schön, vor allen Dingen, weil die Geschichte ja, also der Plot ja ziemlich hanebüchend ist, ne? Also, dass die jetzt ein Segelschiff bauen, um darin in einen Strudel hinein zu geraten und auf dem Grund des Strudels irgendwas einzusammeln und dann da wieder rauszufliegen, ist halt ein Plan from hell, so. Aber dass das drumherum wenigstens irgendwie eine theoretische Möglichkeit darstellt, finde ich irgendwie ganz schön.
Ja. Und dann müssen wir natürlich eigentlich noch den Realitätscheck jetzt für das, was machen, was hier passiert. Ne? Also nach mehreren Tagen Arbeit ist aus der Protostar so ein Hybrid-Dings geworden. Sternenschiff trifft Segler mit Takelage, einem riesigen Solarkollektor als Segel und so einem improvisierten Ruder.
Ja, und Holz, ne? Also es sieht irgendwie aus, als hätten die da irgendwie richtige Holzaufbauten am Start, ne?
Ja, ich weiß, genau, es sieht aus wie Holz. Ich weiß natürlich nicht, ob es Holz ist, aber diese Ruder sehen aus wie Holz, das stimmt, ja. So ein metallisches Schiff würde aber in so einer dichten, heißen Atmosphäre natürlich sofort überhitzen, korrodieren oder einfach nur unkontrollierbar treiben, weil es so einen krassen Auftrieb hätte. Ne? Und selbst wenn man sagt, dieser Solarkollektor ist ein echtes Segel, dann würde der bei den beschriebenen Stürmen auf diesem Planeten wohl kaum als Antrieb taugen. Könnte höchstens Sonnenstrahlung oder Plasmawinde nutzen, aber nicht die Winde eines Dampfmeers. Das funktioniert nicht, weil die auch chaotisch sind. Und ein echtes Ruder wiederum würde in einem Gasmeer jetzt kaum Wirkung zeigen, weil es gibt halt keine stabile Flüssigkeit, sondern Gas. Ne?
Ja, ja.
Da kannst du halt keinen Druck aufbauen. Also das ist schon ein ziemlicher Kappes, was sie hier machen.
Schade.
Und es würde innerhalb von Sekunden halt sehr, sehr stark glühen, das Ding, was die da segeln. Naja, in den letzten Schritten geraten Dal und Chakotay weiterhin aneinander. Jeder beansprucht irgendwie das Schiff für sich. Schließlich sagt Chakotay so, wir starten jetzt. Jenkins fährt die dritte Gondel raus. Das Schiff setzt sich in Bewegung und bleibt zu Wort hängen an einem Felsen. So.
Ich fand es auch tatsächlich so ein bisschen mutig, dass sie das irgendwie angefangen haben. Und ich dachte so, aber wenn das Schiff jetzt da runterrutscht, dann steht ihr daneben. Und dann?
Ja. Ich hatte auch die ganze Zeit nicht verstanden, dass sie wirklich auf die Oberfläche des Schiffs gehen wollen. Ich dachte, die wollen da schon irgendwie rein.
Ja.
Aber naja.
Naja.
Die wollten halt segeln.
Die wollten halt segeln, ja.
Dell sagt dann, ja, kein Problem, ich habe sofort einen Plan, ne, und versucht mit dem Runaway irgendwie die Protester wegzuziehen. Das nicht funktioniert.
Ja. So.
Und dann sagt Chakotay, naja, komm, Archimedes, ne, Hebelpunkt, Weltbewegung und sowas, ne, und mit Rock, Tuck und Murph als Muskelkraft lösen die dann den Felsen weg. Und das funktioniert natürlich wohl. Es gab zwei Sternflottenschiffe mit dem Namen Archimedes. Kannst du dich noch an eine erinnern?
Archimedes. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt mir bekannt vor. Aber ich weiß nicht mehr, welches das ist. TNG, oder?
Nee. Discovery und Lower Decks.
Echt?
Mhm.
Archimedes. Nee.
Eigentlich auch nicht so richtig Discovery, weil es war die Short Tracks-Episode The Brightest Star mit und Georgiou war auf der Archimedes, als sie zum ersten Mal den Hilferuf von Saru gehört hat und dementsprechend quasi unautorisierten Erstkontakt mit den Kelpianern aufgenommen hat.
Ah, okay, alles klar. Mhm.
Und das andere war ein Ubena-Klass-Schiff aus Lower Decks, First Contact, genau. Mhm. Ja, Chakotay ruft noch alle an Bord der HMS Protostar.
Ne? Auch schön, ja.
Ja, er hat mich wieder an die Bounty erinnert. Und die Crew rennt auf das Schiff, das elegant ins Wasser gleitet. Dann verteilt er die Aufgaben. Jenkins, Rock und Gwyn sichern die Seile. Zero und Murph übernehmen Steuer und Ausguck. Majel das Segel. Und da soll die Fock übernehmen, nachdem man ihm zeigen musste, wo das überhaupt ist.
Und was das ist, ja.
Ja, genau. Ja, und dann geht's los. Die Protostar gleitet über das Dampfozeanmeer. Da verliert allerdings die Konzentration. Murph bemerkt dann als erster, dass sie direkt auf dem Riff zusteuern.
Naja, er verliert nicht so die Konzentration. Er hat auch irgendwie grob vergessen, was rechts und links ist, ne? Weil irgendwer sagte, hey, irgendwie weiß ich nicht nach links. Und er dreht, oder er hat noch nicht verstanden, was passiert, wenn man das Ruder dann in die, also, oder lässt man das Ruder in die entsprechend andere Richtung drehen muss oder was auch immer. Aber er steuert halt in die falsche Richtung.
Genau. Also dann Alarm, Hektik, Chaos und Gwyn und Chakotay retten den Tag. Gerade noch rechtzeitig. Trotzdem schrammt die Steuerbordgondel an so einem Felsen entlang. Und das Geräusch klingt sehr, sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Aber da sieht man immer mal wieder, ich finde, an diesen Stellen sieht man immer wieder, wie stabil diese Schiffe sein müssen. Ne? Also auch um im Raum den Druck auszuhalten und so weiter. Das ist, also nicht den Druck, aber ne? Also allein, ne, um im Raum fliegen zu können und durch auf Planeten landen zu können und so weiter, sind wahrscheinlich so ein paar Steine erstmal gar nicht so ein Problem.
Nee, genau. Wir wissen ja auch vom Absturz der Enterprise D, ne, die war ja eigentlich noch relativ in Ordnung, nachdem sie abgestürzt ist.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich finde, die haben das Schiff schon relativ schnell aufgegeben. Da lag das da, also es war ja nur die Untertassensektion, dann lag das da und dann fangen die sofort an, irgendwie ihre Köfferchen zu packen.
Ja, aber Jordi hat sie ja in seine Garage gestellt und hat sie wieder repariert.
In 20 Jahren.
Chakotays Geduld endet hier. Der weist Dahl scharf zurecht, übergibt das Segel an Gwyn und schickt Dahl zum Seil aufrollen. Das ist eine Aufgabe, in der man kaum was falsch machen kann, deswegen ist es genauso richtig für Dahl. Und danach erklärt er mit einer Ruhe, die man ihm nicht ganz abnimmt, dass nun alles glatt laufen sollte. Ja. Ja, und dann haben wir so ein bisschen Gespräche auf dem Schiff, weil gerade wirklich alles glatt läuft. Ne? Rock Tuck findet es seltsam, ohne Replikatoren und Warp-Antrieb unterwegs zu sein. Mhm. Jenkins sagt, naja, dieses improvisierte Etwas hier ist das, was uns davon trennt, in einen bodenlosen Abgrund zu fallen. Und sagt Rock, ich gehe unter Deck. Zero bietet Majel Hilfe an, aber Majel lehnt ab. Sie will zeigen, dass sie ihren Platz verdient. Fand ich ganz spannend irgendwie. Mhm. Da wird wohl noch was kommen, würde ich tippen, weil das war so irgendwie so ein Nebensatz, der ansonsten sehr kontextlos geblieben ist.
Ja, irgendwie schon, ne? Aber ja, Majel muss sowieso so ein bisschen irgendwie um Aufmerksamkeit kämpfen bei den anderen hier. Die sind ja auch so ein eingespieltes Team und sie ist jetzt irgendwie mit dabei.
Ja.
Ja, vielleicht ist das auch nochmal so ein Moment, wo sie sagen, oder wo sie auch Chakotay zeigen will, so, Alter, ich kann Dinge, so. Oder auch der Crew oder was weiß ich.
Ja, ich meine, sie hat ja nachher noch einen Moment, wo sie das war vorher, ne, wo sie da sagt, dass sein Plan unlogisch ist. Ne?
Ja, stimmt.
Aber ansonsten ist mit Jell jetzt gerade natürlich ein bisschen beschäftigungslos und geht unter. Aber es ist ja allgemein, ne? Wir haben gerade einen Fokus irgendwie in der letzten Folge sehr auf Chakotay, in dieser Folge sehr auf Dahl.
Ja.
Und ansonsten gehen die alle so ein bisschen unter.
Ja, ja, stimmt schon, ja.
So, Dahl sitzt allein an Deck, sichtbar niedergeschlagen. Chakotay setzt sich dann zu ihm. Am Anfang noch schwierig, aber dann wird das Gespräch dann langsam besser und auch ehrlich. Dahl sagt, naja, ich wollte halt immer Captain sein. Und dann habe ich in Wesleys Maschine geguckt, ne? Und sagte, I saw a glimpse of my future. Also Wesley hatte ja gesagt, guck bitte nicht in den Zeitstrom.
Genau.
Und Dahl hat natürlich trotzdem reingeguckt.
Klar.
Und hat dann offensichtlich Sachen gesehen, die ihn sehr, sehr verunsichert haben. So. Was ist er wert, wenn er nicht führen kann? Ist halt die Frage.
Tja.
Ja, und dann Chakotay hört zu und dann erzählt er aber von sich selbst, vom Verlust seines Vaters, vom Irrweg bei dem Marquis und davon, dass er erst an Janeways Seite auf der alten Voyager seinen Platz gefunden hat. Er sagte, es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch eigentlich, ne? When I was your age, I was lost my father, my heritage, my purpose. Das kennen wir übrigens aus der Voyager-Folge Tattoo. Ne? Chakotays Vater starb beim Versuch, ihre Kolonie zu verteidigen. Chakotay war da eigentlich schon 40 oder 41 so. Aber er ist dann erst, als Janeway quasi in sein Leben gekommen ist, hat Chakotay wieder so eine richtige Rolle in der Gesellschaft gefunden, ne? In Caretaker. Bei Marquis, das scheint er ja auch mehr zu bereuen jetzt.
Ja, damit zeigt er ja dann auch so ein bisschen, ja klar, er war dann der erste Offizier, aber, also er war schon weit oben in der Führungskette, aber er war nicht derjenige, der geführt hat, so, ne? Und du kannst auch deinen Zweck haben, wenn du nicht führst, so, ne?
Ja. Findest du eigentlich, das ist jetzt mal eine grundsätzliche Frage, vielleicht macht das auch ein zu großes Fass auf, aber findest du, dass der Marquis im Nachhinein ein bisschen zu negativ geframed worden ist durch Voyager?
Ja, ist eine gute Frage, weil in DS9 waren sie ja auch so Freiheitskämpfer, ne? Also
erstmal ist die Sache des Marquis ist ja eigentlich eine gute.
Ja.
So, ne? Weil sie unterstützen das unterdrückte Volk von Bajor gegen die Cardassianer.
Ja.
Ja, mit Mitteln, die wir nicht wollen.
Genau. Ja, also ich meine, allein durch Seska, ne? Also das ist, Seska ist ja irgendwie so ein bisschen mit dem Marquis dann verschmolzen und die ist einfach eine böse Figur, so, ne? Und damit wird es natürlich irgendwie zu einer bösen Veranstaltung. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Hälfte der Crew der Voyager Mitglieder des Marquis waren, ja? Und die ja alle. Und
Seska war eine Cardassianerin, also ich finde, Seska zählt gar nicht. Die hat ja den Marquis unterwandert, quasi.
Okay, ja. Von mir aus, aber das framet ja trotzdem eine Weile lang. Das wissen wir ja noch nicht.
Mhm, ja.
Also, das wissen wir eine Weile nicht, so, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz genau, aber vielleicht schon. Also, der Marquis kommt auf jeden Fall in Voyager nicht so gut weg, das stimmt schon.
Ja, bei DS9 ja irgendwie auch nicht. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir doch Leute, die wir gut finden, die sich dem Marquis anschließen. Jetzt mit Thomas Riker. Eddington ist auch nicht die ganze Zeit schlecht irgendwie. Mhm. Dann gibt's ja auch so Admirals, die plötzlich mit Marquis sympathisieren und sowas. Tja. Wäre mal eine Frage für eine Themenfolge irgendwie.
Ja, man müsste mal vielleicht irgendwie den Marquis so wirklich politisch ausführlich skizzieren. Also sich nochmal die Folgen angucken und gucken, wofür steht der Marquis denn? Was kann man denn da sagen? So, also, ne, was sind die Ziele, was sind die Mittel und was finden wir gut und was finden wir nicht gut?
Ja, genau. Genau. Und es wird sich ein schattiertes Bild ergeben. Aber ich finde, wenn dann jetzt Chakotay sagt, naja, hier, und außerdem hatte ich einen Irrweg mit dem Marquis drin, dann finde ich, wird das dem Marquis, dem Gedanken des Marquis vielleicht nicht ganz gerecht irgendwie.
Ja, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass er es ja irgendwie jetzt so auch als rebellischen Akt sieht, ne, weil er irgendwie lost war und irgendwie keinen Sinn darin gesehen hat, was in der Sternflotte passiert, was weiß ich, keine Ahnung, ne, und einfach einen Platz gesucht hat.
Ja.
Und vielleicht deswegen da den Platz geglaubt hat zu finden, aber es für ihn ein Irrweg war. Also vielleicht kann man es auch so interpretieren, ne? Also gar nicht, dass das jetzt unbedingt was mit dem Marquis zu tun hat oder seinen Zielen, sondern dass das vielleicht ein Irrglaube war, dass er derjenige ist, der da was finden kann.
Was dann, ja, er dann erst stimmt. bei Janeway gefunden hat, so, ne?
Stimmt. Das ist eigentlich ganz nett. Mhm. Auf jeden Fall sagt er, vielleicht werde Dahl eines Tages Captain, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber Führung beginne dort, wo sie gebraucht werde und wo man gebraucht werde. Und im Moment, sagt Chakotay, heißt das für Dahl Seildienst.
So, ja. Weil da wirst du jetzt, da wirst gebraucht. Jetzt gebraucht, genau, ja. Ja. Ist mir übrigens nicht so ganz klar geworden, wofür der da gebraucht wird, weil muss man, also es sah so ein bisschen so aus, als würde der Knoten üben, so.
Naja, anyway, aber auf jeden Fall fand ich das Gespräch wirklich ganz schön.
Ja. Ja, fand ich auch. Also auch, dass die beiden verlorenen Seelen so ein bisschen, ne, sich irgendwie dann ein Stück weit am Ende gegenseitig so ein bisschen was gegeben haben, fand ich auch schön.
Ja. So, und jetzt kommt der Action-Teil. Murf gibt Alarm, zusammen mit Hologramm Janeway erkennt er, dass sie das Ziel erreicht haben, nämlich einen gigantischen Sturm mitten im Ozean. Das Deuterium liegt im Auge dieses Mahlstroms und Chakotay befiehlt, Kurs zu halten. Unter Deck kämpfen Jankum und Rock gegen das stürmische Chaos, während Janeway nüchtern meldet, Hüllenintegrität bei 40%. So sieht's ehrlicherweise nicht aus. Ich finde, es sieht schon bei 5% irgendwie aus, weil...
Aber da habe ich mich gefragt, Moment mal, wenn die Hüllenintegrität gerade so krass beeinträchtigt ist, dann muss ja da irgendwie von außen ganz schön was passieren, ja?
Ja, Druck.
So, ja. Müssten die dann nicht dann auch was davon abbekommen, die auf dem Schiff stehen? Oder werden die dann tatsächlich durch diese 40-prozentige Hülle so hinreichend geschützt, dass das alles an ihnen vorbeizieht? Oder die stehen da so relativ relaxed drauf irgendwie.
Ja, die surfen halt oben drauf, ne? Also, und ich glaube, der Druck ist eher unten. Hm. Ich glaube, das wollen sie uns zumindest so erzählen.
Okay, verstehe.
Hm. Ich meine, die Protostar, die hat ja wahrscheinlich auch irgendwie 50, 60 Meter Höhe oder so. Ne?
Naja, klar, ja.
Zero wird seekrank.
Ja.
Was für ein vormals körperloses Wesen sehr verwirrend ist, offensichtlich.
Ja, das ist, glaube ich, für jeden verwirrend. Aber ja, wenn du keinen Körper hattest, ist es wahrscheinlich nochmal doppelt verwirrend.
Ja. Draußen ziehen Isidan-Aale kreisend um das Schiff, nervös, auch vom Mahlstrom aufgescheucht. Also die wirken jetzt auch nicht mehr so bösartig wie in der letzten Folge noch. Janeway gibt präzise Kursanweisungen. Die Protostar dringt tiefer in den Sturm ein. Der Wind heult, Blitze zucken, bis ein Treffer das Segel zerreißt.
Ups.
Chakotay erkennt, naja, dieses Schiff hat keine Chance mehr oben zu bleiben. Und deswegen sagt er, ja, so, jetzt alle unter Deck. So. Mhm. Das war für mich der Moment, wo ich dann akzeptiert habe, okay, offensichtlich hängt die Protostar schon sehr, sehr weit in diesem Gasdings drin. Oben geht's noch, aber die wird jetzt bald untertauchen. Deswegen sagt Chakotay so, jetzt müssen wir aber alle runter, weil dann ist der Druck hier oben unaufhaltbar.
Mhm.
Auf der Brücke klammert sich die Crew an ihre Station. Während die Protostar im Sturm kreist, ein weiterer Blitz trifft das Ruder, das Schiff überschlägt sich und mit dem zerstörten Solarkollektor versiegt auch der letzte Rest Energie und sie trudeln im Kreis um das Deuterium-Auge. Sah auch so ein bisschen surfend aus irgendwie. Ne?
Ja, ja, ja.
Gwyn erkennt die einzige Chance. Wenn sie das Ruder von Hand ausrichten, können sie das Schiff stabil genug steuern, um das Gas zu sammeln. Hologramm Janeway bestätigt den Plan und die will jetzt ihre verbliebene Energie nutzen, um die Bussard-Kollektoren aufzuladen. Das ist eine letzte Unterstützung, bevor sie sich dann selbst abschaltet. Bussard-Kollektoren, sagt ihr das irgendwas?
Nee, eigentlich nicht.
Ja. Was würdest du sagen? Star Trek-Idee?
Bei dem komischen Namen würde ich sagen, nein.
Nein. Die Idee gibt's wirklich. Sie stammt aus der echten Raumfahrtphysik der 60er Jahre. Und das heißt auch nicht Bussard, sondern Bussard. Weil der amerikanische Physiker Robert W. Bussard hat 1960 tatsächlich das Konzept eines sogenannten Bussard Ramjets veröffentlicht. Und das ist kein Star Trek-Gag, sondern ein ernst gemeinter theoretischer Antriebsvorschlag. Weil die haben überlegt, was passiert denn, wenn wir Raumschiffe bauen, die den interstellaren Raum bereisen sollen.
Ja, so. Ja.
Und wenn ein Raumschiff in den interstellaren Raum soll, dann muss es ja irgendwie eine Brennquelle quasi bekommen. So.
Ja.
Weil die haben halt nur Verbrennermotoren und dementsprechend muss man irgendwas überlegen. Was können wir denn weiter verbrennen?
Ja. Und Verbrennermotoren, die, also es kommt ja, ne, Verbrennung ist ja dann auch schwierig, weil Sauerstoff spielt bei Verbrennung ja eine Rolle. Das muss ja irgendwie anders funktionieren, ne?
Ja, sie brauchen aber vor allen Dingen Wasserstoff, um irgendwie eine, also keine Ahnung, wo sie den Sauerstoff hernehmen wollten, aber sie wollten, dass sie Wasserstoff einsammeln mit gewaltigen Magnetfeldern. und diesen Wasserstoff dann komprimieren und als Fusionsbrennstoff nutzen.
Mhm.
Das Ziel war also, ein Schiff zu entwickeln, das sich quasi selbst unterwegs betankt, ohne Tanks voller Wasserstoff mitnehmen zu müssen. So. Rein rechnerisch funktioniert das Prinzip. Man könnte tatsächlich Energie aus der Fusion der gesammelten Protonen gewinnen. So.
Mhm.
Das wäre der Plan. Realitätscheck war aber dann ernüchternd, weil der Wasserstoff zwischen den Sternen ist halt sehr, sehr dünn verteilt. Wir okay. haben etwa ein Atom pro Kubikzentimeter. So.
Mhm.
Und dementsprechend müsste man Magnetfelder über viele tausend Kilometer spannen, um genug einzufangen. So.
Und
die Reibung durch das Magnetfeld gäbe es aber auch noch. Ne? Mhm. Selbst im interstellaren Raum gäbe es Reibung. Und das würde mehr Energie kosten, als die Fusion im Endeffekt liefern könnte. Also kurz gesagt, das Konzept ist real, die Umsetzung nicht. So.
Ja.
Das heißt, in Star Trek funktioniert die Umsetzung, in der realen Physik funktioniert diese Umsetzung einfach zumindest bislang noch nicht. Man könnte sich aber vorstellen, dass es irgendwie sowas wie Kollektoren für irgendwelche Materie, die man dafür brauchen könnte, in Zukunft schon geben könnte.
Was? Also der Gedanke ist ja total cool, ne? Also wenn das irgendwie irgendwann mal funktionieren würde, dass du wirklich deine Energie quasi während des Fliegens einsammeln kannst, dann ist das ja nahezu sowas ja. wie ein Perpetuum mobile.
Das wäre total toll, ja, ja. genau. Wobei ich ja immer denke, innerhalb des Sonnensystems haben wir ja ein Perpetuum mobile, weil wir im Endeffekt ja die Sonnenenergie nutzen können. Also es ist kein richtiges Perpetuum mobile, aber im Endeffekt also eine
ja.
Quelle, eine Energiequelle, die halt niemals versiegt.
Ja, das stimmt schon, hast du ja schon recht, ja. Also niemals ist ein großes Wort, aber erstmal.
Wir werden das Ende dieses Sterns nicht mehr als Spezies erleben,
ja.
sagen wir so.
Mhm.
Chakotay stimmt insgesamt zu, Janeway deaktiviert sich in alle automatisierten Systeme und jetzt ist alles Handarbeit. Jankum und Zero öffnen die Deuterium-Tanks, während der Rest nach draußen stürmt. Rocktuck zögert, aber da sagt, naja, also jetzt müssen wir schon zusammen machen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Und dann sagt Rock plötzlich, ach ja, zusammen, das finde ich gut. Und läuft glücklich hinterher. Ja, dann sind wir draußen. Da kämpft die Crew dann gegen Wind und Gischt. Entdeckt Trümmer, die das Ruder blockieren, wo auch immer die herkommen.
Ja.
Und sie schaffen es dann mit vereinten Kräften, diese Trümmer zu lösen. Das Ruder richtet sich, das Schiff stabilisiert sich und sie erreichen tatsächlich das Auge des Sturms.
Verrückt, wer hätte das gedacht?
Ja. Da aktiviert Chakotay die Ram-Scoops. Durch eine der Gondeln beginnt die Protostar Deuterium zu sammeln.
Sieht ein bisschen aus wie eine große Staubsaugeraktion, ne?
Genau. Ja, die müssen nur lang genug im Strudel bleiben, um die Tanks zu füllen. Dann würden die Antriebe wieder anspringen. Und Jankum sagt dann auch, ja, hier, guck mal, 1%, ist doch schön, ne? Langsam geht's hier voran. Aber plötzlich reißt ein Seil. Chakotay wird vom Wind erfasst und über Bord geschleudert. Und ohne zu zögern, bindet Dahl sich an ein Seil um die Hüften und springt hinterher.
Gott sei Dank weiß er jetzt, wie man Knoten macht.
Schweigert, genau, ja. Hat er die ganze Zeit geübt. Die anderen greifen nach der Leine und halten sie fest, während die beiden im tobenden Meer verschwinden.
Dramatik.
Dramatik. In diesem aufgewühlten Meer entdeckt Dahl auf jeden Fall den bewusstlosen Chakotay. Der lebt, treibt aber reglos zwischen den Wellen. Dahl löst tatsächlich das Seil, um ihn zu erreichen und verliert damit auch selber den Kontakt zur Leine. Auf der Protostar spürt Zero plötzlich nichts mehr von den beiden. Und wir haben einen sehr, sehr stillen Moment auf der Brücke und oben auf dem Schiff drauf.
Ist auch ein bisschen seltsamer Move, ne? Also, ich habe mich schon gefragt, ja klar, dann kommt er vielleicht näher zu ihm ran. Aber dann? Also was dann? Ne? Also ich meine,
ja, er hatte keinen Plan.
Ja, ja, das Gefühl hatte ich auch, ja. Weil alles andere, was danach passiert, ist ja nur Glück. Und ja, wir wissen ja, weiß ich nicht, wenn wir irgendwelche realeren Science-Fiction-Filme mal gesehen haben, dass wenn man sich einmal von dem Schiff wegbewegt, ist es sehr schwer, wieder in die Gegenbewegung zu kommen, ne?
Ja,
und dann also noch nicht an dem Schiff vorbeizuschießen oder so, ne?
Eigentlich hätte das hier jetzt ein Todesurteil sein müssen.
Ja. ja.
Aber unter Wasser ziehen ist sie da an Aale vorbei. Dahl greift instinktiv nach einem von ihnen. Das Wesen schleudert ihn und Chakotay mit ungeahnter Kraft nach oben, direkt an die Oberfläche. In Sichtweite des Schiffs erfasst Dahl endlich wieder das Seil und die Crew zieht beide an Bord. Und sie sind dann durchnässt, erschöpft, aber lebendig, liegen auf Deck und Chakotay öffnet die Augen, hustet Wasser und die Erleichterung geht wie ein kurzer Sonnenstrahl durch die Mannschaft.
Warum hustet der Wasser, wenn die in den Nebelmeer sind?
Ja, weil es ja Dampf ist.
Also er hat Wasserdampf gehustet. Also er hat, ja gut, also der Wasserdampf hat sich in Wasser verwandelt.
Offensichtlich, ja.
Oder was auch immer das hier Flüssigkeit, nee, eine Flüssigkeit, sagen wir mal.
Hoffen wir mal, dass es kein Ammoniak ist, sondern eher Wasser.
Es schmeckt halt scheiße.
Ja, ja. Auf jeden Fall weiß die Crew jetzt, wie knapp sie ihn zurückgewonnen haben. Protostar zieht weiter ihre Kreise im Auge des Sturms, füllt langsam die Deuterium-Tanks und dann zündet der Impulsantrieb. Tiefes Grollen, heller Schub, das Schiff hebt ab, Jubel und sie lassen den Planeten hinter sich.
Na, wer hatte das gedacht? Die Protostar fliegt wieder.
Keiner, wenn der den Titel gelesen hat. Chakotay blickt auf die Sterne, die durch die Sichtscheibe gleiten und sagt leise, dass Adreek recht hatte, das Schiff kann immer noch fliegen. Jankum meldet begeistert, dass sowohl Impuls als auch Warp-Antrieb online sind. In einem Lichtblitz kehrt Hologramm Janeway zurück, gratuliert der Crew und übernimmt wieder ihren Platz an der Konsole. Rock sagt, das hätte auch alles schief gehen können, aber jemand habe ihnen buchstäblich die Seile gezeigt. So. Chakotay lobt auch Dahl, der daraufhin antwortet, es sei nicht sein, sondern ihr Schiff, und wiederholt Chakotays eigene Worte, sie seien einfach dort gewesen, wo sie gebraucht wurden. Ja, die Kommunikation bleibt gestört, aber Hologramm Janeway empfängt ein schwaches Signal, die Voyager rund 3000 Lichtjahre entfernt, und selbst mit Warp-Antrieb würde diese Strecke Jahre dauern. Aber gut, das haben wir ja in Voyager auch schon mal gesehen, das heißt...
Das heißt nichts, da kann ja alles Mögliche kommen. Ja. Transwarp, Borg, weiß was.
Und da waren es, glaube ich, 70.000 Lichtjahre und nicht nur 3.000. Ne?
Ja. Also das ist auch, ja. Katzensprung.
Eben. Majel erinnert sie daran, dass sie keinen Protokern besitzen, keinen Miniaturstern aus exotischer Materie, der den besonderen Antrieb speisen könnte. Majel sieht sich um, zögert kurz, dann lacht er und sagt, naja, wir haben gerade ein ganzes Schiff wieder aufgebaut. Also können wir wohl auch einen Stern erschaffen. Das war ja wirklich ein echter Stern. Das haben wir in der ersten Staffel gelernt.
Ja, ja.
Die Crew nimmt also ihre Positionen ein, die Protostar beschleunigt. Der Warp-Antrieb flackert und in einem grellen Schub verlässt das Schiff Isida mit Kurs auf Zuhause und einer wiedergewonnenen Zuversicht, die größer ist als jeder Antrieb.
Das hast du aber schön gesagt.
Nicht wahr?
Ja.
Ich wollte noch schöne Worte zum Ende dieser Folge finden.
Es ist dir gelungen.
So. Ja. So.
Die Protostar fliegt wieder. Letzter Flug, ja.
Was sagst du? Roddenberry-Romantik?
Ja, so ein bisschen irgendwie Argumentation wie schon in der letzten Folge, weil das war ja wieder eine große Teamarbeit, die das hier alles möglich gemacht hat. Na, ja. Das hätte Roddenberry bestimmt gefallen. Wir alle zusammen können hier etwas bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ne, da mehr geht ja eigentlich nicht. Und ich glaube auch, dass das Gespräch hier zwischen Dana Chakotay hätte ihm gut gefallen. Da war ja auch viel Star Trekiges drin am Ende. Also ich würde sagen, das Romantik-Level, das können wir ähnlich hoch einloggen wie in der letzten Folge.
Ja, genau. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen höher sehen, weil wir haben wirklich Hoffnung, Kooperation, Opferbereitschaft. Das Gefühl, dass Wissenschaft und Moral sich gegenseitig brauchen, was immer noch irgendwie immer so ein schöner Star Trek-Gedanke ist.
Ja, ja.
Und dann hast du noch die Szene zwischen Janeway und Crusher, das ist irgendwie auch purer Humanismus. Das passt irgendwie alles.
Ja.
So.
Absolut, ja.
Was sagst du zur Technobabble-Tiefe?
Nicht hoch, weil es wird gar nicht so wahnsinnig viel erklärt. Also es gibt die Szene mit Jankum und dem Antrieb, ne? Also, aber auch da wird jetzt ja gar nicht so wahnsinnig, wird sich gar nicht so wahnsinnig lange dran aufgehalten. Und ansonsten gibt es noch so ein bisschen die Erklärung hier, mehr Strudel, Zeug einsammeln, aber das, also ne, das spielt natürlich eine Rolle, aber ich finde, das wird jetzt nicht in großer Breite hier diskutiert.
Ja, ich finde auch, dass wir nicht so eine, also wir haben nicht so viel Technobabble, dafür ist die Tiefe eigentlich ganz okay. Weil ich finde, dieses mit Antimaterie, Bastard-Kollektoren, Dampfmeere und sowas, das wirkt alles so ein bisschen wie aus einem Physikbuch und bleibt konsistent genug, um irgendwie glaubwürdig zu sein. Also ich finde, das ist noch einigermaßen das gute Technobabble. Es ist relativ wenig, aber was es ist, ist dann sinnstiftend und nicht so stark verwirrend.
Ja, bin ich bei dir.
Also weil auch irgendwie temporale Physik hier natürlich keine Rolle spielt. In dem Moment, wo temporale Physik wieder reinkommt, wird alles verwirrend, meiner Meinung nach.
Ja.
So. Was sagst du zum Kanon? Kanon-Chaos?
Ach, da sind wir auch wieder so ein bisschen, wo wir letzte Folge waren. Das hat so ein bisschen, also wir sind ja hier in einem nicht in einem kanonfreien Raum, aber in einem Raum, der uns ja gerade erst neu erzählt worden ist, so, und ich glaube, da haben sie so ziemlich alles irgendwie bedacht, ne, also
ja.
Was Picard angeht, was Evakuierungsgeschichte angeht und so, ne, das scheint ja irgendwie alles Konsistenz, so halbwegs konsistent zu sein, und ansonsten können sie ja gerade nicht so wahnsinnig viel kaputt machen, und was die eigene Geschichte angeht, das müssen wir uns jetzt nochmal angucken, wo die denn da jetzt am Ende auch landen und was,
ja.
Ich vermute mal, die werden ja wieder mit der Voyager zusammentreffen und irgendwann wird nochmal irgendwer was darüber verlieren, was da jetzt eigentlich passiert ist, und vielleicht gibt uns das nochmal ein bisschen mehr Anhaltspunkte.
Ja. Genau, also wir müssen gerade diesen Knoten Wesley Crusher irgendwie lösen.
Ja,
ja, genau. Aber weiß ich nicht genau, ob wir diesen Knoten gelöst bekommen. Aber ansonsten hat man halt ein bisschen Name-Dropping, eine Marquis-Erwähnung und sowas.
Ja.
Das passt schon alles. Das ist relativ wenig Kanon-Chaos, würde ich auch sagen.
Ja. So.
Dann kannst du ein Fazit ziehen, tatsächlich. Auch wenn wir gerade erst eine Stunde hier in dieser Folge sind. Aber im Endeffekt, naja, es geht halt ein bisschen fixer bei Prodigy.
Ja, ja, also es war ja auch so ein bisschen mit Ansage, ne, also ich glaube, wir haben in der letzten Woche, hab ich schon zumindest gemutmaßt, dass die Folge vielleicht ein bisschen actionlastiger wird. Sie ist ja am Ende gar nicht so actionlastig, wie sie hätte sein können, aber es spielt natürlich schon am Ende eine Rolle. Also es gibt viel Vorbereitung, ja, viel Umbau, und dann gibt's halt den großen Action-Teil am Ende. Und ja, das mit diesen Action-Folgen, das ist natürlich ein bisschen schneller erzählt. Das ist auch für mich hat nicht immer so den größten Unterhaltungswert, aber ich finde, es hielt sich am Ende hier noch in Grenzen, was da so gezeigt wurde. Und so diese ganzen Team-Momente, die fand ich tatsächlich ganz schön. Also, ne, wir bauen hier zusammen irgendwie das Schiff um. Das fand ich irgendwie alles ganz, ganz nett. Und für mich waren tatsächlich am Ende die Highlights oder vielleicht auch das Highlight des Gesprächs zwischen Dell und Chakotay, also ein bisschen auch die Beziehung zwischen den beiden plus die Rettung, ne? Also dieser ganze Erzählstrang, den fand ich wirklich schön. Das gibt irgendwie auch nochmal neues Licht für Chakotay, den wir ja jetzt in der letzten Folge schon mal wieder ein bisschen anders erleben durften, nachdem wir ihn irgendwie erstmal kurz blöd finden durften. Und jetzt ist irgendwie, also er kriegt so ein bisschen mehr Tiefe und Dell kriegt noch ein bisschen was davon ab. Und das hat mir tatsächlich wirklich ganz gut gefallen. Also alles in allem fand ich das eine gute Folge. Und jetzt zusammengenommen, den Zweiteiler, ja, finde ich schon irgendwie eine ganz, ganz runde Sache. Also die Längen, die du jetzt beim ersten noch ein bisschen mehr wahrgenommen hast als ich, die finde ich, die gibt es jetzt in der zweiten, im zweiten Teil dieser Folge nicht mehr so sehr.
Würde ich auch sagen. Also ich finde auch, dass der zweite Teil den Zweiteiler insgesamt besser macht. Mhm. Und ich hatte auch hier wirklich ein schöneres Gefühl fürs Pacing irgendwie. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Star Trek hier wieder Herz und Hirn gleichzeitig benutzt. Das gefällt mir irgendwie immer so.
Ja, ne? Ja.
Weil klar, es fühlt sich groß an, es fühlt sich auch ein bisschen absurd an, was sie hier machen, aber es ist dann halt auch sehr, sehr viel Metapher dabei. Es ist sehr, sehr stark auf eine Charakterfolge von Dell hingeschrieben, auch wenn sie es dann nicht rein ist.
Ja.
Und wir haben natürlich Pathos, aber der passt auch irgendwie gut. Das ist physikalisch natürlich völliger Quatsch, was hier passiert, aber emotional funktioniert es dann irgendwie perfekt.
Ja.
Und das ist dann irgendwie das, was Star Trek ja so oft will, so Wissenschaft als Vorwand, Menschlichkeit dann irgendwie als wirkliches Ziel oder so.
Ja.
Das gefällt mir irgendwie gut. Also ich war mit dieser Folge wesentlich einverstandener als mit der in der letzten Woche.
Ja, und wie du sagst, ne, zusammen wird da vielleicht auch irgendwie ein ganz guter Schuh draus, alles in allem. Ja. Und ich würde jetzt sagen, das waren jetzt nicht die Top Prodigy-Folgen, die zwei Top-Prodigy-Folgen, die ich je gesehen habe, aber es war ein schöner kleiner Zweiteiler mit einem schönen Story-Arc für Chakotay, und das muss man ja auch erstmal schaffen. Und das stimmt mich schon irgendwie ganz, ganz zufrieden so.
Ja, Chakotay musste halt irgendwie diese Katharsis durchlaufen, damit er dann Dell helfen kann, seine eigenen zu durchlaufen. Und das ist dann irgendwie das, was uns in dieser Doppelfolge erzählt wird, neben der Story, dass sie halt irgendwie da wegkommen, was Chakotay eigentlich nicht will.
Und jetzt
wofür
doch
aber trotzdem, wofür er aber trotzdem einen Plan macht.
Ja.
Also das ist immer noch das, aber das liegt nicht mehr an dieser Folge. Das war in der letzten Folge, dass das irgendwie so ein bisschen holprig war.
Ja, ja.
Gut.
Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht und ob es dann auch direkt danach da weitergeht oder ob wir, es war beim letzten Mal ja auch so ein bisschen so, ne, als sie dann erstmal unterwegs waren, haben sie dann plötzlich 1000 andere Dinge erledigt als das, was sie eigentlich erledigen sollen, ob es jetzt dann irgendwie jetzt ein paar Zwischenfolgen gibt oder ob es dann gleich weitergeht. Ich bin sehr gespannt.
Wir werden es nächste Woche hören. Also haltet uns die Stange, möchte ich sagen.
Und
bleibt auf Kurs.
Bleibt auf Kurs, genau.
Immer das Segel hissen.
Ja, und denk dran an diese Umkehrung beim Steuern, wenn man da an so einem Dingsbum steht, ne?
Ich sag mal Mast und Schotbruch.
So nämlich. Kommentiert gerne in den Kommentaren, kommentiert die Kommentare, was auch immer. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder und lesen uns vielleicht auf discoverypanel.de.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.